So. Ja, ich glaube, ich muss mich nicht mal vorstellen. Das habe ich irgendwie lange Zeit hier immer gemacht. Das war ein bisschen blöde, weil ich meine, ich kenne hier schon eine Zeit lang hin und die meisten von euch kennen mich. Ich habe also heute eine Predigt für euch und was ein bisschen anders war dieses Mal. Normalerweise kann man irgendwie sich ein Predigtthema aussuchen und dann betet man darüber. Meistens dann irgendeine Sache, die Gott dann irgendwann schon mal gesagt hat und ist schon so durchgekaut und so weiter. Diesmal war es aber anders. Und so habe ich diesmal ein Predigtthema vorgegeben bekommen. Und dieses Predigtthema ist das Thema von der 24-7-Woche, die jetzt hier vor uns liegt. Und das Thema ist. Der Kandidat hat 100 Punkte, der hat so 50. Genau. Salz und Licht. Das ist das Thema dieser Woche und das ist auch das Thema meiner Predigt. Und zwar gibt es dazu eine Bibelstelle, die lese ich euch kurz vor. Und zwar steht die im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel. Und zwar ab Vers 13 bis Vers 16, wenn das jemand mitlesen will. Und zwar sagt da Jesus Folgendes. Ich lese vor aus Schlachter. Die evangelikalen Brüder unter uns. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Die meisten Leute von euch, schätze ich, haben schon viel über die Bergpredigt gehört. Bergpredigt sagen viele Christentheologen, enthalten so die zentralen Aussagen, die Jesus so den Leuten sagen wollte, was er ihnen rüberbringen wollte. Und ich denke, dass die meisten von euch über diesen Bibeltext auch schon mindestens eine, wenn nicht sogar drei, wenn nicht sogar 93 Predigten gehört haben. Ich auf jeden Fall habe schon sehr, sehr viele Predigten über dieses Thema gehört. Ich habe mich also versucht, mal dort ein bisschen reinzugraben in diesen Text und nochmal versucht herauszubeten, herauszufriemeln, herauszufinden, was Gott hier sagen will, was Gott uns auch sagen will, hier bezüglich auf unsere 24-7-Woche, die vor uns liegt. Und es ist ja mal eindeutig, dass Jesus hier ein Bild mal wieder benutzt, ja, und mit einem Bild, mit einem Vergleich uns etwas klar machen will. Und zwar spricht er davon einmal, dass wir Salz sind und dass wir Licht sind. Und er sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und das bedeutet, dass jeder, der hier im Raum sitzt und der sagt, ich lebe mit diesem Gott, ich glaube an diesen Gott, ich lebe mit diesem Jesus, Jesus ist mein Chef, dass dieser Vers für dich gemeint ist. Jesus sagt zu dir, du bist Salz, du bist Licht. Amen. Aber wenn man jetzt weiter diesen Text liest und diesen Text an sich ranlässt, dann stellt man fest, dass es einerseits diese Verheißung ist, ja, diese Wahrheit ist, die Jesus seinen Leuten sagt, du bist Salz, du bist Licht. Und das sagt er dir, und das stimmt 100%. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Aufforderung. Ja, es ist sogar fast eine Drohung, ja, wenn er sagt, wird weggeworfen, wird zertreten, ja. Es ist, da steckt auch Brisanz dahinter, da steckt auch Feuer dahinter, ja. Er sagt, du bist Salz und du bist Licht und trotzdem sollen wir dieses Licht nicht unter einen Scheffel stellen, wir sollen es nicht unter einen Eimer stellen, habe ich in der Volksbibel übersetzt, ja. Du sollst es nicht irgendwie verstecken. Du sollst dieses Salz wirksam machen. Es soll spürbar werden für deine Umwelt. Du sollst salzig sein. Man soll merken, dass du Salz bist. Man soll merken, dass du Licht bist. Deine Umwelt muss das mitkriegen. Das ist Jesus super wichtig. Da steckt eine Aufforderung dahinter. Du bist Licht und du sollst Licht sein. Du bist Salz und du sollst salzig sein. Das versucht Jesus hier zu sagen. Und wenn ich mal versuche, das so in Bildern deutlich zu machen, ist, im Grunde ist es doch so Salz, ja. Wenn wir mal sind wie gestern beim Italiener, da steht immer so ein Döschen Salz irgendwie auf dem Tisch. Okay, das ist Salz, ja. Aber das Salz, das kann dann noch 2000 Jahre stehen und es würde niemandem was bringen. Das Salz muss in die Suppe. Ja, es muss wirken, es muss in die Suppe, es muss in das Essen rein, damit es seine Salzigkeit entfalten kann, damit es auch salzig sein kann, damit es seiner Bestimmung gerecht wird. Und genauso mit dem Licht, das Licht, was im Dunkeln ist, was unterm Eimer steht, wenn du zu Hause in deinem Zimmer Licht in deinen Schrank stellst und du machst den Schrank zu, dann hilft dir das Licht überhaupt nicht. Ja, du musst das Licht irgendwo aufhängen. Es muss wirken können, es muss Auswirkungen haben. Und darum geht es hier, Jesus. Er will einerseits seinen Leuten klar machen, euch klar machen, mir klar machen. Hey, du bist Licht. Du bist Salz. Du hast die Kraft in dir. Du hast dieses Licht in dir. Ich habe dieses Licht in dein Leben angezündet. Ich habe diese Salzigkeit, diese Möglichkeit, salzig zu sein, Auswirkungen zu haben auf deine Umwelt, auf deine Freunde, auf deine Schule, auf deine Uni, auf deine Ausbildung, wo auch immer du sitzt, auf deine Nachbarschaft. Du hast diese Kraft in dir. Es ist schon in dir drin. Das ist so klassische Wort- und Geistlehre, Klammer auf, Klammer zu. Ja? Du bist dieses Licht schon, das Licht ist in dir. Gott hat dieses Licht in deinem Leben angezündet. Es ist schon hell in dir. Du musst bloß dafür sorgen, dass du dein Licht nicht irgendwie in den Schrank stellst, nicht einen Eimer über dein Licht stellst. Dieses Licht muss leuchten, dieses Licht muss leuchten. Und er fordert uns auf. Er sagt, hey, sei salzig, sei Licht in dieser Welt. Und die Frage ist also, wie kann das passieren? Ja, habe ich Jesus gefragt, Jesus, wie kann ich denn salzig sein? Wie kann ich dieses Licht rauslassen? Was kann ich dafür tun? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich salzig bin, dass ich Licht bin, dass die Leute dieses Licht sehen, was du in meinem Herzen angesteckt hast? Gott hat mir für diese Predigt, ich sage jetzt mal, 6 Tipps gegeben, ja, 6 Anhaltspunkte gegeben, 6 Schritte gegeben, die, ich glaube, Leuten helfen können, die das für sich entschieden haben. Und das ist natürlich klar, also wenn du jetzt an diesem Punkt stehst und sagst, ja stimmt, ich möchte salziger sein, ich möchte mehr Licht sein, ich möchte meine Umgebung erreichen, ich möchte, dass die Leute Jesus in mir sehen, dann habe ich hier 6 Tipps für dich, 6 Schritte, die du gehen kannst, die dir helfen können, salziger zu sein, mehr Licht zu sein in deiner Umfeld, in deinem Umfeld, in deiner Umgebung, dort, wo du lebst. Mein erster Tipp nenne ich ein Herz für die Menschen haben. Ein Herz für die Menschen haben. Ich persönlich glaube, dass sehr, sehr viele Christen das Problem haben, dass sie irgendwie geblendet sind. Ja, und du bist einmal ein Christ geworden oder du bist vielleicht christlich aufgewachsen, keine Ahnung. Du warst vielleicht noch nie so richtig in der Welt, hast du übrigens nichts verpasst. Ja, aber du bist irgendwie mit diesem Jesus unterwegs und bist irgendwie in der Gemeinde und siehst die Probleme der Gemeinde und beschäftigst dich mit Christen und hörst irgendwie christliche Musik, keine Ahnung. Aber hast dabei völlig ausgeblendet, völlig vergessen, dass dort draußen ganz, ganz viele Leute sind, ja, die Überzahl von Leuten, die da draußen sind, die Jesus nicht kennen. Die Jesus nicht kennen. Und ganz ehrlich, Leute, wenn wir uns die Gemeinden so angucken, hat man doch den Eindruck, dass den allermeisten das am Arsch vorbeigeht. Am Arsch vorbeigeht, was dort draußen passiert. Woran liegt das? Ich glaube, das liegt daran, dass wir so mit uns selbst beschäftigt sind, so damit beschäftigt sind, unser Leben auf die Reihe zu kriegen, ja vielleicht auch mit Gott beschäftigt sind. Und ich glaube, das Erste, was Gott tun muss und tun möchte und mit euch tun will, bei diesem 24/7-Ding, was jetzt anfängt, dass er uns sein Herz gibt für die Verlorenen, sein Herz gibt für die Menschen, die Gott nicht kennen. Ich war irgendwie 1995 oder so mit David Pierce und seiner Band da irgendwie in Bilbao. Und da haben die so ein Konzert gegeben und wir waren vorher da irgendwie so mehreren Anarchie-Clubs und Punk-Clubs und haben da irgendwie mit den Leuten geredet. Und ich weiß noch wie heute, ich bin irgendwie durch die Stadt spazieren gegangen und habe irgendwie so gemerkt, ich dring da nicht durch. Ich komme da irgendwie nicht klar. Ich kann ihnen irgendwie nicht so richtig von Jesus erzählen. Ich habe da irgendwie meine frommen Phrasen irgendwie runtergedroschen, die ich so auf Englisch einigermaßen beherrsche mit meinem Broken English. Ja. Und dann hatte ich irgendwann den Eindruck, dass der Heilige Geist zu mir sagt, Martin, bete darum, dass du die Menschen so siehst, wie Gott sie sieht. Und ich habe zu ihr gesagt, was ist das denn für ein komischer Gedanke? Was ist das denn für ein komischer Auftrag? Aber dann habe ich das getan. Und ich kann euch sagen, Leute, dieses Gebet hat mein Leben bis heute radikal verändert. Plötzlich habe ich gemerkt, die Verlorenheit der Menschen. Plötzlich habe ich durch diese Coolness, die man manchmal nach außen sieht, durchsehen dürfen, in das Herz, in die Verlorenheit, in die Verzweiflung, in die Einsamkeit der Leute rein. Und es ist doch so, ganz ehrlich, Leute, ich meine, die Leute, die einem so begegnen bei euch in der Schule oder in der Ausbildung, dann sieht man so die coolen Typen da vorne und denkt, boah, ist der cool, ja, so cool will ich auch mal sein. Oder du siehst irgendwie Tusnel da mit ihren blonden Haaren und ihren tollen Benetton-Klamotten und immer ein Strahlen drauf, wunderschön geschminkt und denkst, oh Mann, die ist so toll, so will ich auch mal sein. Und wir sehen mit unseren menschlichen Augen diese Leute. Aber wenn du anfängst, Gott zu bitten, dass er dir das Herz zeigt von diesen Menschen, dann wird etwas in deinem Leben passieren, das verspreche ich dir. Du wirst plötzlich leiden können, mit diesen Leuten leiden können. Das wird dir was ausmachen, dass sie nicht mit Gott leben. Du wirst anfangen, für sie zu kämpfen, du wirst anfangen, für sie zu beten, wie du noch nie für irgendwas vorher gebetet hast. Mit den Jesus Freaks in Hamburg, die erste Zeit, was wir gemacht haben, wir sind auf den Kiez losgegangen, in die Kneipen, in die Discos und wir haben da nicht großartig missioniert, ja, und Flyer verteilt und hast du nicht gesehen. Wir haben uns einfach in die Ecke gesetzt, in einen Club und haben Gott gebeten, Gott, wir sind einfach für dich hier, bitte zeig uns das Herz, dein Herz für die Menschen hier. Zeig uns dein Herz für den Kiez. Und ich weiß noch, wie wir da gesessen haben und teilweise geweint haben, weil wir es nicht ertragen konnten, weil es echt viel zu viel war und wo ich echt sagen musste, hey Gott, nicht mehr, das reicht, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht ab mit meinem kleinen Martin-Herz. Irgendwie diese ganze Verlorenheit zu ertragen, diese ganzen Verletzungen zu ertragen, die ganzen Schmerzen zu ertragen, diese ganze Gottlosigkeit zu ertragen. Wenn du sagst, du willst salzig sein, wenn du sagst, du willst mehr Licht sein, dann wäre das vielleicht der erste Schritt für dich, dass du heute damit anfängst oder morgen oder Montag und mit diesem Gebet zur Arbeit gehst, mit diesem Gebet in die Schule gehst, mit diesem Gebet in die Uni gehst, in die Ausbildung gehst, dass du sagst, Gott, bitte zeig mir dein Herz für die Menschen. Zeig mir dein Herz für diese Welt. Zeig mir dein Herz für meine Stadt. Zweitens. Ich glaube, dass wenn wir salzig sein wollen, wenn wir Licht sein wollen, ist es wichtig, irgendwas das eine irgendwie drauf zu haben, ist irgendwie zu lernen. Und das ist natürlich eine Sache, das hat man nicht sofort drauf. Damit meine ich, allzeit bereit zu sein. Ja, allzeit bereit zu sein. Es gibt ja diese schöne Waffenrüstung, die wir irgendwie jeden Tag anziehen sollen. Das ist irgendwie so ein ähnliches Ding. Ich glaube, dass wenn du salzig sein willst, dass du irgendwie das in deinem Blut drin haben musst, dass du es drauf haben musst, dass du wirklich jederzeit in der Lage bist, wenn Gott dir die Gelegenheit schenkt, von Jesus zu erzählen, dieses Salz rauszulassen, dieses Licht zu leuchten zu lassen, in deiner Umgebung, wo auch immer du bist. Ich weiß, dass es nicht was mal easy peasy so mal eben passiert. Das kann man lernen. Aber Jesus fordert uns auf, Licht zu sein und er fordert uns auf, Salz zu sein. Also es ist allen Grund, das zu lernen. Und mir geht es oft so, dass ich irgendwie, neulich war ich irgendwie bei mir in meinem Club und hab da irgendwie mit einem Typen mich über Gott unterhalten und dann waren wir plötzlich bei, hat er mich gefragt, was machst du denn? Da habe ich gesagt, ja, irgendwie Volksbibel und bla 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 und war natürlich voll gleich beim Thema. Und da habe ich mich so geärgert, scheiße, ich hatte keine Volksbibel dabei. Er hat noch gefragt, hast du eine dabei? Nee, ich hatte keine dabei. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir Licht sein wollen, wenn wir Salz sein wollen, dass wir allzeit bereit sind. Und wenn man nur einen dummen Flyer irgendwie in der Hosentasche hat oder im Portemonnaie hat, hier Jesus Abhängabend, Kultstock, Freitagabend. Es gibt doch so eine Flyer, Wolfgang, oder? Ich meine schon, also vorne gibt es auf jeden Fall Flyer. Also, wenn du salzig sein willst, wenn du Licht sein willst, versuch allzeit bereit zu sein. Drittens. Ich glaube, dass wenn wir Christen Licht und Salz sein wollen, dann müssen wir lernen, die Sprache der Verlorenen, die müssen wir drauf haben, die dürfen wir nicht verlernen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen einer meiner Lieblingsthemen wegen Volksbibel und so weiter und so fort. Aber Jesus hat ja gesagt in Matthäus 28, geht hin in alle Welt und verkündet allen Völkern das Evangelium. Und das bedeutet, allen Völkern natürlich auch in allen Sprachen das Evangelium zu verkünden. Nun denkst du, okay, Englisch, ich kann jetzt nicht, Timbuktu, hast du nicht gesehen, will ich auch nicht lernen. Aber trotzdem glaube ich, dass es auch in Deutsch verschiedene Sprachen gibt. Es gibt verschiedene Szenen. Und ich glaube, dass du zu einem Börsenmakler das Evangelium mit einem anderen Wort, mit einer anderen Sprache, dem was erzählen musst, als den Punk von der Straße. Ja, und neulich habe ich mal in so einer Baptistengemeinde geprägt, da saßen so einige zugeschnürte mit Schlipsträger, hast du nicht, also naja, ihr wisst schon, halt keine Freaks. Und ich habe dann, mir ist dann aus Versehen irgendwann mal das Wort Scheiße rausgerutscht. Oh, böser Fehler. Nun waren das Christen, ja. Aber wenn mir dasselbe jetzt bei meiner Bank passiert wäre und ich hätte den von Jesus, das wäre nicht so gut gewesen. Ja, ich muss Bilder finden. Also bei Börsenmakler habe ich überlegt, vielleicht könnte man irgendwie sagen, ja, Jesus ist der beste Börsenmakler, ja. Und nee, Jesus ist die beste Aktie, ja. Wenn du in Jesus investierst, Wolfgang, ist das ein gutes Bild? Wenn du in Jesus investierst, hast du immer eine super Rendite. Ja. Oder einem Arzt muss man Heilungszeugnisse erzählen. Du musst seine Sprache treffen, seine Lebenswelt treffen, das, was ihn interessiert. Um salzig zu sein. Und ihr kennt bestimmt das Gegenteil, das habe ich auch öfter schon in meinen Predigten hier genannt, ja. Dass man irgendwie, wenn man länger Christ ist, so plötzlich auch so eine fromme Christensprache drauf hat. Ja, und wenn man dann irgendwie dem Typen in der Kneipe, in der Bar erzählt, du musst dich im Blute des Lammes waschen, damit du im jüngsten Gericht vor dem Throne Gottes gerechtfertigt sein wirst. Dann denkt er, der will mich verarschen. Ich soll mich im Blut waschen, bin ich jetzt hier im Vampirfilm gelandet oder wie? Ja? Das heißt, wir müssen die Sprache der Verlorenen sprechen und wir müssen auch die Sprache der Verlorenen verstehen. Wenn du salzig sein willst, wenn du Licht sein willst. Was immer gut ist, ist das Zeugnis zu erzählen. Sachen zu erzählen, die du mit Gott erlebt hast oder wie du Christ geworden bist. Und das habe ich ganz oft erlebt, ja, wenn man mit Leuten diskutiert über den Glauben und dann kommt, ja, und die Bibel ist doch von vielen Menschen geschrieben worden und wir glauben doch alle an denselben Gott und bla 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 und dann kommen dann diese ganzen Diskussionen irgendwie, ja, und dann kommen die Kriege und die Religionskriege und so weiter und so fort, dann sieht es immer schon ganz schlecht aus und wenn sie dann erst zum Papst kommen, dann weiß man gar nicht, was man sagen soll. Aber wenn man erzählt, hey, hör mal zu, aber eine Sache kann ich dir sagen, ich habe diesen Jesus erlebt. Und zwar hat er dies und jenes in meinem Leben getan. Er hat mich rausgeholt aus Scheiße. Er hat letzte Woche dieses Gebet erhört. Er hat mir hier und da geholfen. Ja, wenn du deine Zeugnisse erzählst, da kann man nicht drüber diskutieren. Da kann man nicht dran rumdeuteln. Sprache der Verlorenen sprechen. Viertens. Mein vierter Punkt nenne ich mit übernatürlichem Rechnen. Alleine dieser Punkt ist eigentlich eine ganze Predigt wert und ich habe mich mit diesem Thema, dem Übernatürlichen, echt ziemlich viel beschäftigt in den letzten Monaten. Habe auch im Urlaub irgendwie zwei Bücher gelesen, Todd Bentley und Todd Johnson, Miami Johnson, ihr wisst schon, wen ich meine. Ja. Ich glaube, dass wenn wir salzig sein wollen, wenn wir Licht sein wollen, dass wir mehr und mehr mit dem Übernatürlichen rechnen müssen und das Übernatürliche den Leuten auch anbieten müssen. Ich persönlich erlebe, wenn ich mit Leuten über Gott rede, dass ganz viele echt schon so was, ich nenne das mal so wortresistent geworden sind. Dass man die mit Worten kaum noch erreichen kann. Du kannst denen die tollsten Argumente bringen und sogar die tollsten Zeugnisse erzählen, aber die sortieren das irgendwie alles in ihrem Hirn irgendwie ein und es berührt sie nicht mehr. Ich glaube, dass umso weiter die Erde sich dreht und umso weiter die Zeit geht, wir mehr mit Zeichen und Wundern rechnen müssen und für Leute beten müssen, wenn wir mit Leuten reden, wenn wir mit Leuten über Jesus reden. Ja, wenn du salzig sein willst, wenn du Licht sein willst, dann hab Mut und frag die Leute nach, hey, kann ich kurz für dich beten? Wenn du salzig sein, wenn du Licht sein willst, dann kann ich dich nur herausfordern, kann ich dich irgendwie ermutigen, geh zu den Leuten hin und frag, kann ich kurz für dich beten? Gott kann ein Wunder tun. Ich glaube, dass wir Jesus-Freaks auf diesem Gebiet total unterbelichtet sind und dass wir das viel mehr brauchen. Ich bin so froh, dass wir so einen geilen Pastor wie Storch haben, der das so auf dem Herzen hat. Dass wir mehr in diesem übernatürlichen Bereich abgehen, dass wir mehr Mut damit haben, darin haben und mehr Erfahrung darin sammeln, für Kranke zu beten. Ich bin da auch neu in dem Gebiet, aber ich habe ein paar coole Erfahrungen gemacht, die ich euch erzählen will, um euch zu ermutigen, nicht einen auf dicke Hose zu machen, sondern um euch damit zu ermutigen, ja. Zum Beispiel, das habe ich auch als Zeugnis erzählt, bin ich da, wie gesagt, vor einem Jahr bei so einem Fitnessclub Mitglied geworden und da gibt es dann immer so ein Verkaufsgespräch und dann saß ich da mit diesem Typen und dann haben wir uns irgendwie, hat er mich alles Mögliche gefragt, hast du schon mal Sport gemacht, Sportverletzungen und so weiter und dann fragte er mich halt irgendwann auch, was ich denn beruflich machen würde und dann habe ich mal erzählt, ja, zurzeit, ich habe halt eine Pastorenausbildung gemacht und so weiter und so fort und plötzlich waren wir beim Thema. Und dann habe ich ihm halt irgendwie so ein bisschen erzählt, wie ich Christ geworden bin und so und dann meinte er zu mir, ja, es ist echt komisch, dass wir jetzt hier sitzen und uns darüber irgendwie unterhalten, weil ich habe da irgendwie auch eine Geschichte mit. Und plötzlich spricht der Heilige Geist zu mir und sagt zu mir, der Typ ist als Zeuge Jehova aufgewachsen und hat sich von seinem Glauben abgekehrt und hat seine Eltern verlassen und wohnt deswegen jetzt in Deutschland. Da kam nämlich aus Amerika. Und das ging wirklich im Bruchteil einer Sekunde. Aber ich hatte diesen Gedanken und dachte so, oh nein, was ist das denn für ein Schwachsinn? Sagst du das jetzt oder nicht? Nachher stimmt das nicht, dann blamierst du dich, dann bist du der absolute Volltrottel, dann läufst du bestimmt rot an, dann denkt er irgendwie, alle Christen sind total durchgeknallt und mega Psychos und so. Das ist alles in Bruchteil einer Sekunde wie ein Film bei mir vorbeigelaufen. Und dann habe ich gesagt, na scheiße, ich erzähl's jetzt. Und ich dann so, sag mal, kann das sein, du bist irgendwie als Zeuge Jehova aufgewachsen und du hast irgendwie den Glauben den Rücken gedreht und bist deswegen wieder nach Deutschland gekommen? Da guckt er mich an und sagt, ja stimmt, woher weißt du das? Das war wahr. Das war wirklich passiert. Und plötzlich war die Tür mega weit auf und ich konnte ihm das ganze Evangelium erzählen. Ich konnte ihm von Jesus erzählen. Dann wollte er anschließend noch eine Bibel haben. Ich hatte natürlich zufällig auch eine Volksbibel im Auto. Und seitdem bin ich mit dem Typen im Gespräch. Ja? Zeichen und Wunder, was übernatürlich ist. Wir müssen damit rechnen. Ich glaube, dass das wichtig ist, um salzig zu sein. Ich glaube, dass das wichtig ist, um Licht zu sein, um wirklich Auswirkungen zu haben. Eine andere Sache, die ich auch einfach mal erzählen will, ist, dass es dazu auch Mut braucht. Ja, es braucht auch Mut dazu, um das Übernatürliche rauszulassen. Ich hatte, das habe ich in meinem Blog auch geschrieben, und zwar hatte ich am 26. Juli einen Traum gehabt. So habe ich in der Nacht geträumt, dass Obama, unser neuer Messias, nein, unser neuer Held, also unser neuer Präsident aus Amerika, dass auf den Attentat verübt wurde. Und das war so eine Art von Traum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal hat man so Träume und weiß nächsten Morgen, das war wieder komischer Quatsch. Aber manchmal hat man so Träume, also ich auf jeden Fall, wo ich irgendwie merke, boah, da steckt irgendwie Kraft dahinter. Da war irgendwie, das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe es dann erstmal in mein Tagebuch reingeschrieben und dann habe ich irgendwie den Impuls gehabt, schreib es irgendwie in deinem Blog. Hab dann für den Typen gebetet erstmal, mich auf die Knie bin, hab gesagt, hey Gott, bitte verhindere das, dass das passiert. Ich will nicht, dass das passiert. Ich glaube, der Typ ist ein cooler Typ, ist ein cooler Präsident. Und dann habe ich es irgendwie in meinem Blog geschrieben. Und ich habe jetzt nochmal gecheckt vor der Predigt. Genau ein Monat später, genau am 26.08. war fett in den Meldungen, dass da irgendwie zwei Typen ein Attentat auf denen geplant haben und dass die durch Zufall, was die Welt so Zufall nennt, erwischt worden sind und das Attentat vereitelt wurde. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht war es Zufall, ja, aber ich persönlich werd den Gedanken nicht los, dass Gott da doch seine Finger drin im Spiel hatte. Und dass mein Gott so drauf ist, dass der irgendwie so einem verrückten Heini in Köln so einen komischen Traum gibt und dass der irgendwie betet und plötzlich in Amerika sich irgendwie die Realität verändert. Und dann habe ich das aufgeschrieben in diesem Blog und ich habe es halt rausgelassen. Und ich habe auf diesen einen Eintrag habe ich tierisch viele Rückmeldungen bekommen. Und es war salzig, es hatte eine Auswirkung. War natürlich irgendwie, als der Attentat Obama, das war natürlich für so 2-3 Tage bei Google die Top-Suchdingens. Und dann war ich da irgendwie auf Platz 3 eine ganze Zeit lang, nach der Süddeutschen Zeitung und der Welt. Mein Blog. Das war natürlich voll cool. Aber dadurch wurde das plötzlich richtig salzig, ja, und richtig Licht. Und ganz, ganz viele Leute haben das gelesen. Mit dem übernatürlichen Rechnen. Und mein letzter Punkt, was ich auch glaube, was wichtig ist, dass wir den Menschen auch als Menschen wahrnehmen müssen. Ich habe hier auch mal als Zeugnis erzählt, dass ich in so einer Gemeinde eingeladen war zu predigen und das sollte eine missionarische Predigt sein, also was Evangelistisches, hatten sie mir vorher gesagt. Waren auch irgendwie nur Flyer verteilt worden an Nichtchristen und ich weiß nicht, wie viele Nichtchristen da saßen, der Raum war auf jeden Fall mega voll. Und dann habe ich da halt meine Predigt gehalten, meine evangelistische Superpredigt, ja. Und ich habe wirklich alles gegeben und habe wirklich mir das Herz aus der Seele gepredigt. Und am Ende habe ich dann gesagt, okay, und wer will jetzt sein Leben Jesus geben, der soll bitte seine Hand heben und aufstehen. Und ich dachte so, wie normal, irgendwie, was weiß ich, da stehen jetzt 3, 4, 10, vielleicht 20, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall irgendjemand aufstehen. Keiner. Nicht einer. Da hat noch nicht mal einer einen kleinen Finger gehoben. Ja. Ich dachte so, was machst du jetzt? Okay, nochmal. Okay, also vielleicht gibt es ja doch hier so eine Person. Ich habe den Eindruck, es gibt ein bisschen manipuliert. Es gibt doch eine Person hier und du traust dich bloß nicht und willst du nicht dein Leben geben? Kein Schwein ist aufgestanden. Okay, ich irgendwie, alles klar, noch für die Leute gebet gesehen und smiling und ja, alles super, gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren und Leute, ich habe echt mit Gott gehadert. Ich war richtig sauer auf Gott. Aber ich sag, Gott, was soll die Scheiße hier? Ich mache mich hier zum Affen für dich, mach das doch nur für dich. Und ich will hier irgendwie predigen und will die Leute zu dir führen. Und was passiert? Keiner bekehrt sich, das kann doch nicht wahr sein. Und plötzlich spricht der Heilige Geist zu mir. Und der Heilige Geist fragt mich, Martin, für wen hast du da eigentlich gepredigt? Naja, für dich, Gott, ist doch klar. Ich wollte dein Reich verbreiten. Matthäus 28, verkündet das Evangelium, blablub. Und dann merkte ich, ich mache mir selbst was vor. Alles, was ich dort getan habe, war eigentlich nur ein Programm abziehen, ja, ein missionarisches Programm runterrattern. Und die Menschen, die da unten saßen, die waren mir eigentlich scheißegal. Dann habe ich echt geweint in meinem Auto und es hat mir echt leid getan. Ich habe echt Buße getan. Und ich hatte die Gelegenheit, am nächsten Tag zufällig nochmal zu predigen. Dieselbe Predigt in einer anderen Gemeinde. Und dann habe ich echt, vorher habe ich mir extra mein Handy noch gestellt und eine Stunde vorher bimmelte das und so. Bitte Gott, dass er dir das Herz für die Menschen zeigt. Das ist kein Projekt und bling, bling, bling und so. Und da habe ich es wirklich auch getan und bin ganz anders in die Predigt reingegangen. Und danach habe ich wieder einen Aufruf gemacht und ich weiß nicht, wie viele, ich überschätze mich da immer, aber es waren also bestimmt 50 oder so. Könnte jetzt auch überschätzt sein. Auf jeden Fall hat Gott mega was getan. Ich glaube, dass Gott das will, ja. Und jetzt kommen wir wieder zu dem ersten Punkt zurück, dass er uns ein Herz geben will für die Menschen. Und dass Mission nicht um der Mission willen gemacht werden sollte. Nicht um ein christliches Programm abzuziehen. Nicht um den Missionsbefehl irgendwie gerecht zu leben. Sondern es geht Gott um die Menschen. Es geht Gott um die Verlorenen. Und ich will euch irgendwie herausfordern. Ich will euch ermutigen, dass ihr euch diesem Gott neu ausliefert und dass ihr diesem Gott neu sagt, hey, bitte, Gott, gib mir ein Herz für die Verlorenen. Zeig mir, wie du die Menschen siehst. Ich will nicht mehr mit so einer Scheißegal-Haltung rumlaufen. Ich möchte, dass mir das was ausmacht. Ich will salzig sein. Ich will Licht sein. Dass wir allzeit bereit sind, ja, und, und das mehr und mehr drauf haben. Klar, das ist ein Lernprozess, aber ich glaube, dass man das lernen kann, dass man da einsteigen kann, dass man wirklich bereit ist, auch wenn man in einem Bus sitzt und in der U-Bahn sitzt, von Gott zu erzählen. Dass wir die Sprache der Verlorenen nicht verlernen. Ich weiß, dass, vielleicht muss man das den Jesus Freaks nicht sagen, vielleicht muss man es den Jesus Freaks aber auch gerade sagen. Es gibt ja so Leute, die behaupten, es gäbe ja schon so eine Jesus Freaks fromme Sprache. Keine Ahnung, wenn man dann irgendwie sagt, ja, du musst mehr mit Jesus abhängen. Und dann sagen die, hä, was? Ich muss mit Jesus abhängen? Das verstehe ich nicht. Ja, Sprache der Verlorenen. Rechne mit dem Übernatürlichen. Bete für die Leute. Rechne damit, dass Gott diese Gebete auch erhört. Hab Mut, hau die Botschaft raus. Ist egal, man kann sich ruhig blamieren, ist nicht schlimm. Und nimm die Menschen als Menschen wahr, nicht als Projekt, nicht als etwas, was du jetzt irgendwie erledigen musst. Jesus sagt dir, du bist Salz. Jesus sagt dir, du bist Licht. Das steckt in dir drin, da kannst du gar nichts gegen machen. Ja, du bist Licht, du bist Salz, das sagt Jesus. Du hast die Kraft in dir. Du hast das Licht in dir. Es ist schon in dir. Und wir sind herausgefordert, jetzt dieses Licht rauszulassen. Ja, den Deckel wegzunehmen. Das Salz aus dem Streuer mal in unsere Umgebung zu streuen und Auswirkung zu haben. Ich kann euch sagen, es gibt einige Sachen, die geil sind als Christen, die echt Spaß bringen, so Projekte machen und Gemeinde bauen und für Leute beten und dann werden sie gesund. Aber mal ganz ehrlich, was richtig schockt, ist zu erleben, wenn jemand kein Christ war und dann Jesus kennenlernt und sein Leben sich verändert und er in die Gemeinde kommt und Hoffnung bekommt und anfängt zu beten. Das ist doch so, oder? Ja? Wenn ihr das nicht mehr erlebt habt heute, dann wird es dringend Zeit, ein bisschen salziger zu werden und ein bisschen mehr Licht zu werden. Der Typ, der hier gleich spielt, mein alter Freund Matze, den kenne ich schon sehr, sehr lange und ich kenne Matze noch aus einer Zeit, wo er in sehr, sehr viel Dunkelheit gelebt hat. Katakomben, sagt er sogar, ja. Und Alter, was in dem Leben passiert ist, in dem Typen passiert ist, das ist so ein krasses Zeugnis. Das ist so geil. Halleluja. Danke, Jesus. Lass noch mal kurz beten. Jesus, Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns Jesus Freaks Remscheid, uns Jesus Freaks, dass du uns neu dieses Ding klar machst, dass wir Licht sind, dass wir Salz sind und dass das in uns steckt. Dass diese Kraft in uns steckt, dass dieses Licht in uns steckt, das hast du gesagt und du lügst nicht. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass für jeden Einzelnen, der jetzt hier sitzt und auch für mich, Herr, dass wir ja dieses Licht rauslassen, dass wir dieses Salz ausstreuen, dass wir es nicht im Salzstreuer lassen, dass wir unser Christsein nicht verstecken, dass wir Auswirkungen haben auf unsere Umwelt. Und Gott, ich bitte dich ganz besonders, weil ich den Eindruck habe, dass das vielleicht auch der wichtigste Punkt für viele von uns ist, dass du uns neu ein Herz gibst für die Verlorenen. Gibt's hier Leute, die das sich wünschen, dann streck deine Hand jetzt aus zu Jesus. Streck deine Hand nach oben, sag, Jesus, ich will ein Herz haben für die Verlorenen. Streck sie zu Gott aus. Jesus, wir wollen ein Herz haben für die Verlorenen, Jesus. Bitte, Jesus, zeig uns, wie du die Leute siehst. Ich will nicht mehr geblendet sein von Ruhm und Reichtum und tollem Aussehen und Erfolg und Kohle und schicken Klamotten und ganz viel Schminke im Gesicht und coolen Sprüchen und viel Schlaues in der Birne. Ich bitte dich, Jesus, zeig mir das Herz von diesen Menschen, zeig mir ihre Verlorenheit, zeig mir, so wie du sie siehst, Jesus. Ich will, dass es mir nicht mehr egal ist, dass die Leute dich nicht kennen. Ich will, dass es mir ein Anliegen ist, dass es mir wichtig ist. Ich will brennen für diese Leute. Danke, Jesus.